Voll. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir beenden damit die Vorstellung. Bevor wir zur Wahl kommen, kommen wir jetzt zu dem Punkt 1.2. Es ist Herr Dr. Schulz als Vertreter der Kommission zur Ausarbeitung der Aufgaben und Befugnisse des Rektors und einbezogen des Prorektors Sprecher dieser Gruppe und wird Sie mit den 7 Punkten, die diese Kommission erarbeitet hat, vertraut machen. Wir haben darüber abzustimmen, bevor wir zum Wahlgang schreiten. Bitte, Herr Dr. Schulz.
Ja, wie bereits gesagt, bin ich von der Kommission beauftragt worden, unsere Vorlage hier vorzustellen. Ich will das wie folgt tun. Ich werde die einzelnen Abschnitte vorlesen, kurz kommentieren. Wenn ich dann bis zum Punkt 7 einmal durch bin, würde ich dann um die Diskussion bitten. Es sind entsprechende Anträge dann einzureichen, die wir versuchen wollen, so schnell wie möglich einzuarbeiten, sodass die Vorlage dann beschlussfähig wird. Die Vorlage hat den Titel Die Aufgaben und Befugnisse des Rektors der Universität Rostock, schließt aber in den Absätzen 6 und 7 die Stellvertretungskompetenzen des Prorektors mit ein. Sie hat 7 Punkte. Ich beginne mit Punkt 1. Der Rektor ist vom außerordentlichen Konzil auf 2 Jahre gewählt. Wir haben das als Feststellung formuliert, da der Wahlakt bereits vollzogen ist. Der kritische Punkt in diesem Paragraphen ist die Formulierung auf 2 Jahre. Es ist damit zu rechnen, dass wir ein Hochschulrahmengesetz bekommen, das diverse Modifikationen in der Leitungsstruktur der Universität uns aufzwingen wird, durchaus auch in Richtung auf Professorenuniversität oder Ordinarienuniversität, wie das interpretiert werden wird. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, auf 2 Jahre festzuschreiben, was immer andere Veränderungen angeht, weil wir meinen, dass der Rektor, so wie er hier gewählt ist, demokratisch legitimiert ist und wie auch immer sich Mehrheitsverhältnisse in bestimmten Gremien ändern werden, eine demokratischere Legitimation dadurch nicht gegeben ist. Es kann sich also notwendig machen, eine Bestätigung der Wahl vorzunehmen, aber wir halten es nicht für günstig, den Rektorposten sehr schnell neu zu besetzen, bloß weil andere Rahmengesetzgebungen vorliegen. Deshalb die Formulierung auf 2 Jahre gewählt. Das Gleiche gilt sinngemäß für den Absatz 6, wo die Formulierung für den Prorektor getroffen wurde. Absatz 2. Der Rektor vertritt die Universität Rostock. Er führt die laufenden Geschäfte der Universität, vollzieht die Beschlüsse des Senats und ist diesem rechenschaftspflichtig. Der Rektor ist, in Klammern in letzter Instanz, Dienstvorgesetzter aller Mitglieder der Universität, einschließlich des Verwaltungsdirektors. Bestehende Gesetze sind davon unberührt. Erster Satz, der Rektor vertritt die Universität. Das heißt also, er ist als juristische Person tritt er als Universität Rostock auf, vertritt die Universität in allen Angelegenheiten, die sie als Ganzes betreffen. Er ist dann auch derjenige, der in letzter Instanz Verträge unterschreibt und so weiter und so weiter. Überall, wo die Universität Rostock als juristische Person zu vertreten ist. Er ist derjenige, der die laufenden Geschäfte der Universität führt. Wir halten das für notwendig, dass übergreifende Probleme für diese ganze Aufgabenordnung ist ja ein Aufgabenverständnis für den Rektor anzubieten, das wegführt vom alten Prinzip der Einzelleitung, aber den Rektor auch nach wie vor wichtige Kompetenzen belässt, da wir der Meinung sind, dass wir uns einen Rektor als bloße Galionsfigur der Universität weder leisten können, noch dass das nötig ist. Also, der Rektor führt die laufenden Geschäfte der Universität, er vollzieht die Beschlüsse des Senates, natürlich in Zusammenarbeit mit entsprechenden Organen, aber ist in letzter Instanz für den Vollzug der Senatsbeschlüsse verantwortlich und ist diesem rechenschaftspflichtig. Das heißt, er ist kein Einzelleiter im vorherigen Sinne mehr, sondern er kann sich als, das ist jetzt wahrscheinlich eine schlechte Formulierung, als Organ des Senats betrachten, dessen nicht stimmberechtigtes Mitglied er ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Formulierung zu sehen, der Rektor ist Dienstvorgesetzter aller Mitglieder der Universität. Das heißt also, er ist
Also ja, entschuldigen
Sie, es sind hier zwei Wortmeldungen.
Ja, ich bitte jetzt ganz kurz ums Wort. Ich möchte eigentlich nur darum bitten, dass diese Ordnung einfach nur vorgelesen wird.
Ohne Kommentar.
Es wird nämlich schwer, jetzt zu unterscheiden, was Ihr Kommentar ist und was jetzt zu der eigentlichen Ordnung gehört.
Ist in Ordnung.
Ja, danke. Akzeptiert.
Ja. Gut, Paragraph 2 war das. Der Paragraph 3 wird in drei Abschnitte unterteilt. 3.1. Der Rektor veranlasst die Erarbeitung von Beschlussvorlagen für den Senat. Hierzu kann er zeitweilig Kommissionen bilden. Er hat den Senat und dessen Kommissionen über alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten und nach Maßgabe der jeweiligen Zuständigkeit Auskünfte zu erteilen. 3.2. Der Rektor ist über die Beschlüsse der Kollegialorgane und auf sein Verlangen über jede Angelegenheit im Bereich der Universität unverzüglich zu unterrichten. Er kann an den Sitzungen aller Gremien beratend teilnehmen und Prüfungen besuchen. 3.3. Der Rektor kann in dringenden Fällen die kurzfristige Einberufung eines jeden Gremiums der Universität fordern und verlangen, dass über jeweils in Frage stehende Angelegenheiten beraten und entschieden wird. Absatz 4. In dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des zuständigen Organs nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, trifft der Rektor die erforderlichen Entscheidungen selbst und unterrichtet das zuständige Organ unverzüglich davon. Dieses kann die Entscheidungen aufheben. Entstandene Rechte Dritter bleiben unberührt. Paragraph 5. Der Rektor übt das Hausrecht aus. Er hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen anderer Organe, Gremien oder Funktionsträger der Universität zu beanstanden, in ihrem Vollzug auszusetzen und für Abhilfe zu sorgen. Absatz 6. Der Prorektor wird aus dem Kreis der Professoren der Universität auf Grundlage eines Vorschlages des Senats für 2 Jahre vom außerordentlichen Konzil mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder gewählt. Paragraph 7. Der Prorektor vertritt den Rektor bei dessen Abwesenheit oder auf dessen Veranlassung ganz oder teilweise in seinen Rechten und Pflichten. Im Verhinderungsfall kann der Rektor vertretungsweise ein anderes, nicht stimmberechtigtes Mitglied des Senats mit der jeweiligen Wahrnehmung seiner Geschäfte beauftragen. Ende der Vorlage.
Sie haben die 7 Punkte gehört und wir müssen gleich mal von hier aus feststellen, dass in Punkt 6 bei der Wahl des Prorektors mit der Mehrheit der Stimmen gewählt wird, hier diese Formulierung gefunden wurde oder genommen wurde. Und wir hatten in unserer Wahlordnung festgelegt, dass es die Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen sein soll, bei mindestens 50% Anwesenheit des Gremiums. Damit wäre der Antrag zu stellen, dass wir diese Formulierung in die von Herrn Dr. Schulz vorgetragenen Punkt 6, in den Punkt 6 einbeziehen. Gibt es dazu andere Meinungen? Bitte, ja, bitte.
Beuchel, Lateinwissenschaften, ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung. Ich möchte einen Antrag einbringen, dass wir Punkt für Punkt diskutieren und nicht im Block diskutieren, unabhängig davon, wie abgestimmt wird.
Sie haben den Antrag gehört. Gibt es andere Meinungen? Dann stimmen wir darüber ab, ob wir en bloc oder Punkt für Punkt diskutieren wollen. Ich stelle die Frage, wollen wir dem eben gegebenen Antrag stattgeben und Punkt für Punkt einzeln diskutieren? Wer dafür ist, ich bitte um das Handzeichen. Danke. Wer würde einer Blockabstimmung oder en bloc folgen? Es ist die Mehrheit. Oder wollen Sie jetzt verlangen Sie eine Abzählung, eine Auszählung? Dann müssen wir das selbstverständlich tun. Gut, wir zählen aus. Wer für den eben gegebenen Antrag von Herrn Dr. Borchert ist, nochmal das Handzeichen. Punkt für Punkt einzeln abhandeln.
Punkt abstimmen, nur für Nein, das Punkt diskutieren.
Ja, vielleicht darf ich präzisieren, wir werden hoffentlich nicht jeden Punkt einzeln abstimmen, sondern nur diskutieren. Ich hoffe, das so verstanden zu haben. Danke. Wer ist für die Variante, dass wir selbstverständlich diskutieren über Punkte, aber en bloc abstimmen? En bloc diskutieren. Selbstverständlich. En bloc diskutieren und dann eine Abstimmung. Darf ich um die Enthaltung bitten? Dankeschön. Wir warten auf das Ergebnis. Es gab für den Antrag von Herrn Dr. Beuchel 76, gegen 92 Stimmen und 5 Enthaltungen. Wir gehen also jetzt in die Diskussion der hier vorgelesenen Punkte von Herrn Dr. Schulz. Wir bitten ums Wort. Bitte, Herr Dr. Beuchel.
Ich möchte in diesem Zusammenhang mehrere Vorschläge machen. Erstens, dass die Amtsperiode des Rektors nicht auf 2 Jahre festgelegt wird, sondern auf die Amtsperiode des Außerordentlichen Konzils. Das Außerordentliche Konzil hat die Aufgabe, das ist die Begründung für diesen Vorschlag, eine neue Verfassung zu erarbeiten. Und wenn diese neue Verfassung in Kraft gesetzt wird, wird auch ein neuer Rektor, nehme ich an, zumindest was die Funktion betrifft, es muss sich um dieselbe Person gehen, gewählt werden wie ein Senat. Die Begrenzung der Amtsperiode des Rektors auf die Amtsperiode des Außerordentlichen Konzils, das meine ich, müsste ausdrücklich mit festgehalten werden, enthält also nicht die Klausel, dass sich der jetzt gewählte Rektor nicht zur Wiederwahl stellen dürfte. Mir geht es nur darum, nicht auf 2 Jahre zu begrenzen, sondern auf die Zeit des Außerordentlichen Konzils. Zweitens möchte ich vorschlagen...
Haben Sie eine Begründung dafür?
Ja, eben, genau die, dass also dieses Außerordentliche Konzil die Aufgabe hat, eine neue Verfassung zu erarbeiten bzw. zu bestätigen. Und sobald diese neue Verfassung der Universität in Kraft ist, erfolgen ja Neuwahlen, sowohl des Konzils, des Senats als auch des Rektors.
Wissen Sie, darüber kann man diskutieren. Das ist Ihre Meinung. Bitte sehr, fahren Vorschlag. Sie fort.
Ja. Deshalb stelle ich das ja zur Diskussion, diesen Vorschlag. Zweitens möchte ich im Punkt 2 eingefügt sehen, die Rechenschaftspflicht des Rektors nicht nur gegenüber dem Senat, sondern die Rechenschaftspflicht des Rektors gegenüber seinen Wählern, dem Konzil. Das impliziert im Punkt 3.1 die Auskunftspflicht des Rektors auch an das Konzil und nicht nur an den Senat. Weiter habe ich zwei Fragen zum Punkt 4. Diese Dringlichkeitsklausel, die den Rektor also in die Lage versetzt, in dringenden Fällen Entscheidungen zu fällen, die dann durch den Senat wieder außer Kraft gesetzt werden sollen oder können, enthält die Bemerkung, dass Rechte Dritter nicht davon berührt werden. Was ist hier unter den Rechten Dritter zu verstehen? Das hätte ich gern erläutert. Und ich hätte auch gern erläutert, was unter Punkt 5 unter Hausrecht juristisch zu verstehen ist.
Die Fragen sind angekommen. Ich würde Herrn Dr. Schulz bitten, aus der Sicht der Kommission dazu etwas zu sagen. Oder bitte.
Wolf, Bereich Medizin. Ich war auch Mitglied, beziehungsweise bin auch Mitglied der Kommission. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Aufgabe des Konzils folgendermaßen definiert, des außerordentlichen Konzils folgendermaßen definiert war, einen neuen Rektor zu wählen, einen neuen Senat zu wählen und die Verfahrensweise mit der neuen Universitätsverfassung also zu bestimmen. Es ist nichts gesagt worden über den Zeitpunkt einer Wahl zum neuen Konzil. Es ist also auch keineswegs, so haben wir jedenfalls die Arbeit nicht verstanden, keineswegs so geplant gewesen, dass wenn die Universitätsverfassung im September stehen sollte, dann unmittelbar neu zu einem neuen Konzil gewählt werden soll und ein neuer Senat, neuer Rektor gewählt werden soll. Wir gingen vielmehr davon aus, dass diese Gremien so lange bestehen sollen, solange sie nicht mit anderen gesetzlichen Bestimmungen in Konflikt kommen, und betrachten die eigentlich im Rahmen der Universität als vollkommen legitim und demokratisch und würden nur praktisch von außen gezwungen werden, durch solche gesetzlichen Bestimmungen diese Gremien neu zu wählen. Das nochmal zur Aufgabe des Konzils, die meiner Meinung nach klargestellt werden muss.
Dankeschön.
Weiter möchte ich noch sagen zur Aufgabe des zur Wahlperiode des Rektors. In der Kommission wurde auch diese Frage diskutiert, auch die Frage, ob man seine Amtszeit nicht auf die Dauer des außerordentlichen Konzils begrenzen sollte. Man war aber der Meinung, dass, wie gesagt, dieses Gremium, das außerordentliche Konzil, durchaus legitim und demokratisch ist und man deshalb nicht von unserer Seite aus schon dem neu gewählten Rektor unmittelbar die Legitimation absprechen sollte, wenn eine neue Wahlordnung für ein ordentliches Konzil bestehen sollte. Im Interesse einer Kontinuität auch der Universität.
Danke, das war eine sinnvolle und notwendige Ergänzung. Bitte, Herr Professor Olberts.
Das Ganze ist ein juristisches Problem. Wir haben also notwendigerweise eine Verfassung uns zu geben, da die alten rechtlichen Grundlagen für uns nicht mehr gelten können. Wir geben uns eine vorläufige Verfassung. Wir müssen davon ausgehen, dass diese vorläufige Verfassung irgendwann abgelöst wird durch ein Hochschulrahmengesetz, das der Gesetzgeber uns vorschlagen wird und durchsetzen wird aufgrund seiner gesetzgeberischen Funktion. In diesem Augenblick steht die Frage, ob wir eine neue Verfassung dann uns erarbeiten müssen auf der Grundlage des Hochschulrahmengesetzes und ob wir einen neuen Rektor dann wählen müssen. Ich bin auch der Meinung, dass dann der gegenwärtig von uns gewählte Rektor sich erneut zur Wahl stellen sollte. Ich schließe nicht aus, dass er wiedergewählt wird, aber ich halte es juristisch nicht anders für möglich.
Dankeschön. Können wir Herrn Dr. Schulz bitten, die Fragen chronologisch zu beantworten?
Ja, ich denke, zur ersten Frage ist das Notwendige gesagt worden. Es ist gesagt worden, dass es vor allen Dingen praktische Gründe der Kontinuität in der Amtsführung sind, die uns bewogen haben, diese Formulierung zu wählen. Gleiches gilt für den Prorektor. Zur Rechenschaftspflicht und zur Auskunftspflicht des Rektors. Wir sind hierbei so vorgegangen, dass eine gestufte Rechenschaftspflicht und Auskunftspflicht festgelegt wird, dass Rechenschafts- und Auskunftspflicht jeweils gegenüber den Gremien besteht, deren Exponenten, deren Exekutive quasi der jeweilige ist. Die Exekutive des Konzils ist, wenn man mir in dieser etwas schwammigen Formulierung folgt, ja, die Exekutive des Konzils ist quasi der Senat und die Exekutive des Senats ist quasi der Direktor, jeweils mit einem bestimmten Apparat. Wir haben deshalb so fest vorgeschlagen zu verfahren, dass der Rektor dem Senat verantwortlich ist, und es ist festgeschrieben, dass er in seiner Eigenschaft als Mitglied des Senats natürlich unter den Paragraphen 1.8 aus der Ordnung zur Arbeit des Senats fällt, der da festlegt, der Senat informiert die Universitätsöffentlichkeit ständig in geeigneter Form über wichtige Entscheidungen. Damit, denke ich, ist die Information der Universitätsöffentlichkeit gewährleistet. Für den zu Informierenden ist es in letzter Instanz egal, ob die Information für ihn vom Rektor kommt oder vom Senat kommt, gesichert sein muss, dass die Information kommt. Und dafür, denke ich, sind die notwendigen Festlegungen getroffen. Wie gesagt, wir halten dafür unmittelbare Rechenschaftspflichten an das nächsthöhere Organ zu binden, einfach auch aus Gründen der Praktikabilität. Ja? Wenn also eine Entscheidung von der Universitätsöffentlichkeit, des Rektors von der Universitätsöffentlichkeit angefochten oder diskutiert oder sonst irgendwie kommentiert werden soll, dann ist das jeweilige Gremium, an das man sich wendet, der Senat. Und der Senat hat ja als Mitglied, nicht stimmberechtigtes Mitglied, den Rektor. So haben wir uns die Stufung der Rechenschafts- und Auskunftspflicht gedacht. Ja, die entstandenen Rechte Dritter. Es ist ja so, dass für eine Reihe von praktischen Fragen es gesetzliche Regelungen und Kompetenzfestlegungen gibt, an die sich auch der Rektor bzw. der Senat im Einzelfalle zu halten hat. Das heißt also, wenn Entscheidungen getroffen werden, die, sagen wir, im Widerspruch zum Arbeitsrecht oder zu anderen Rechten stehen, dann sind die Rechte dieser von dieser Entscheidung unberührt. Das heißt, dem jeweiligen steht es frei, auf dem Rechtswege seine Rechte gegen eine Rektor- oder Senats- oder andere Entscheidung einzufordern. Punkt 5, Hausrecht. Hausrecht, ja, wenn man es ganz salopp formuliert, ich bitte um Entschuldigung für die Formulierung, ist der Rektor der oberste Hausmeister der Universität. Er ist also für Dinge zuständig, in letzter Instanz zuständig, die Wahrung von Ordnung und Sicherheit angehen. Er wäre derjenige, der im Falle einer Universitätsbesetzung, um mal ein ganz krasses Beispiel auszuwählen, wäre er derjenige, der hier in der vordersten Front im Konflikte stehen würde. Ja. Das meint die Formulierung Hausrecht. Was genau unter Hausrecht zu verstehen ist, ist in einschlägigen gesetzlichen Regelungen festgeschrieben und dort nachzulesen. Ich habe die im Moment auch nicht hier parat, aber so in etwa.
Ja, Herr Dr. Beuchel, es ist also zu Ihren Fragen hier Stellung bezogen worden. Und wenn ich die Dinge richtig betrachte, wird also die von uns zu schaffende Universitätsreform und damit auch die Grundordnung dieser Universität so lange Bestand haben, bis eine andere Rechtsordnung, sprich eine von dem künftigen Deutschland zu treffendes Hochschulrahmengesetz hier sich dann legitimiert durchsetzt. Dessen ungeachtet glaube ich doch, wenn ich eine eigene Meinung äußern darf, dass die Limitierung der Zeit auf 2 Jahre nichts Falsches ist. Denn wer sagt uns, wann dieses Hochschulrahmengesetz eintritt? Und in keinem Fall würden wir ja mit der Verabschiedung einer Universitätsreform den Rektor entmündigen wollen und nun das Ganze nochmal von vorne aufziehen. Wir sind eine demokratisch gewählte Gruppe hier, ein Konzil, wir sind ein demokratisch gewählter Senat, das gleiche gilt für den Rektor. Ich muss also nur die Frage stellen, ziehen Sie Ihren Antrag zurück oder wollen Sie ihn zur Abstimmung bringen?
Ich muss dazu erklären, dass ich immer der Meinung gewesen bin, ich bin Mitglied eines außerordentlichen Konzils und keines ordentlichen Konzils. Das heißt, dass ein außerordentliches Konzil, und darum ist es außerordentlich, nur begrenzte Funktionen hat. Und so hatte ich die Aufgabe dieses Konzils verstanden, im Kollektiv demokratisch legitimiert gewählt, die Universitätsreform voranzutreiben und in gewisser Weise auch zu vollenden. Und am Abschluss dieser Universitätsreform, so war meine Idee, dann einen Prozess der Installierung dieser demokratisch geschaffenen neuen Strukturen vorzunehmen, unabhängig davon, welche Personen dann kandidieren oder wieder kandidieren. Insofern also entspricht es, also, das muss ich sagen, meinem Rechtsverständnis nicht, wenn dieses außerordentliche Konzil ein Kollegialorgane wählt, wie also den Senat oder den Rektor, und ihm eine Frist setzt, sondern es heißt denn eine Maximalfrist. wo also dann Neuwahlen stattfinden müssen. Wie Herr Professor Olbert schon sagte, bin ich der Meinung, dass neue Rahmenbedingungen gesetzt werden, in Bälde nehme ich sogar an, die uns dazu veranlassen werden, unsere eigene vorläufige Universitätsverfassung, darum betrachte ich sie auch als vorläufige, in eine endgültige umzuwandeln. Und die Installierung einer neuen endgültigen Verfassung verbinde ich also mit der Idee von der Möglichkeit von Neuwahlen, nicht von der Pflicht. Insofern bin ich also mit dieser Auskunft nicht zufrieden. Es widerspricht auch meinem, das muss ich erklären, Rechtsempfinden, eine indirekte Demokratie aufzubauen, dass nämlich auf der einen Seite der Rektor durch das Konzil gewählt wird und auf der anderen Seite sein Wähler nicht mehr rechenschaftspflichtig ist.
Das stimmt ja nicht. Er ist als Mitglied des Senats dem Konzil rechenschaftspflichtig. Denn es ist in der Senatsordnung festgelegt, dass der Senat dem Konzil rechenschaftspflichtig ist und der Rektor ist Mitglied des Senats.
Ich bin nicht gewillt, im Moment in eine Diskussion einzutreten, ich erkläre nur mein Rechtsverständnis. Das also darin, wie das auch zum Beispiel bei Parlamenten üblich ist, obwohl ich dieses Konzil also durchaus nicht mit Parlamenten vergleichen möchte, dass also die gewählten Abgeordneten durchaus eine direkte Rechenschaftspflicht haben. Und genauso ist das ja auch bei den entsprechenden Ministern und Ähnlichen. Insofern möchte ich also doch, dass diese Vorschläge hier näher diskutiert werden bzw. zur Abstimmung gestellt werden.
Es hatte sich Herr Professor Moll gemeldet.
Nur zu einem einzigen Punkt äußern, zur Frage der Amtsdauer des Rektors. Ich betone des Rektors, nicht des Prorektors. Ich bin der Auffassung, dass, in meinem Rechtsverständnis, ist das außerordentliche Konzil zusammengetreten mit dem Ziel, einen Rektor und einen Senat zu wählen. Das ist das eine. Das andere, was die Amtsdauer betrifft, ich halte es mit Herrn Kollegen Olbert durchaus für denkbar, dass Rahmengesetze folgen, die uns dann zwangsläufig dazu führen, neue Entscheidungen zu treffen. Ich frage mich oder das Konzil nur, was uns veranlassen soll, das heute für uns selbst festzuschreiben, genau, und selbst diesen Zwang auszusetzen. Ich möchte meinen, dass es weder der Person des Rektors zumutbar ist, in dieser Situation ein solches Amt zu übernehmen, diese Verantwortung zu tragen und dann, jetzt darf ich auch mal salopp formulieren, den Pausenklon zu spielen, noch glaube ich, dass für die Universität zuträglich ist, eine solche Diskontinuität von vornherein zu organisieren.
Genau. Danke.
Vielleicht
darf Gibt ich es weitere Meinungen zu diesem Problem?
Vielleicht darf ich einen ganz pragmatischen Vorschlag machen. Ich würde denken, die wesentlichen Argumente sind eigentlich allen Beteiligten klar. Es sprechen einige dafür, einige dagegen. Können wir uns so einigen, dass wir den Antrag einbringen, Antrag 1, der Rektor ist vom außerordentlichen Konzil auf 2 Jahre gewählt, Antrag 2, der Rektor ist vom außerordentlichen Konzil für die Dauer seiner Amtszeit gewählt oder für die Dauer der Amtszeit des außerordentlichen Konzils gewählt und dann einfach darüber abstimmen.
Wären Sie damit einverstanden? Gut. Darf ich also den letztgenannten Vorschlag von Herrn Dr. Schulz zur Abstimmung bringen und um Ihre Stellungnahme bitte, wer ist für diesen Antrag Schulz? Verzeihung, wir haben 2 Anträge. Sie haben, präzisieren Sie ja, bitte nochmal.
Vielleicht können wir uns so einigen, dass wer gegen die erste Formulierung, der Rektor ist vom außerordentlichen Konzil auf 2 Jahre gewählt ist, wer gegen diese Formulierung ist, für die andere Formulierung ist, es sei denn, er enthält sich der Stimme. Das heißt also, die Ja-Stimmen werden als Ja-Stimmen für den ersten Antrag gewählt, die Nein gut, in Ordnung, dann lese ich bloß die Formulierung vor. Der Rektor ist vom außerordentlichen Konzil auf 2 Jahre gewählt.
Antrag 1. Das ist Variante 1. Wer ist für diese Variante? Handzeichen. Ich glaube, wir brauchen nicht auszuzählen, es ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Eindeutig mit Mehrheit diese Variante 1, danke. Sind weitere Änderungen zu dem vorliegenden Vorschlag einzubringen? Des Rektors gegenüber dem Konzil, die hier nicht vermerkt ist. Wir könnten also die Frage stellen und zur Abstimmung bringen, wer ist dafür, dass der Rektor außer dem Senat auch dem außerordentlichen Konzil gegenüber rechenschaftspflichtig ist? Können wir diese Frage zur Diskussion und zur Abstimmung bringen? Wer dafür ist, dass er beiden Gremien rechenschaftspflichtig ist? Ich bitte um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Die überwiegende Mehrheit ist für diesen Vorschlag, dass er rechenschaftspflichtig gegenüber breiten gewählten Gremien ist. Dankeschön.
Wir würden dann also folgende Formulierungsveränderung vornehmen müssen. Im Paragraph 2 würde es dann heißen, der Rektor vertritt die Universität Rostock, er führt die laufenden Geschäfte der Universität, vollzieht die Beschlüsse des Senats und ist diesem sowie dem außerordentlichen Konzil rechenschaftspflichtig. Das wäre also die Formulierung, die wir jetzt wählen.
Ja? Dankeschön. Gibt es weitere Hinweise zu dieser Vorlage? Herr Professor Hennighausen.
Zum Punkt 6 wird eine, das wurde vorhin schon erwähnt, eine andere Variante zur Wahl des Rektors und des Prorektors genannt. Und ich möchte vorschlagen, dass die Passage so heißt: Der Prorektor wird aus dem Kreis der Professoren der Universität auf der Grundlage eines Vorschlages des Senats für 2 Jahre vom Außerordentlichen Konzil entsprechend der geltenden Wahlordnung gewählt.
Sie haben, Herr Dr. Albrecht.
Nur eine kleine Frage der Formulierung. Wir haben lange darüber diskutiert, ob auch die außerordentlichen Professoren hier für das Prorektoramt kandidieren können und haben seinerzeit das zurückgewiesen aufgrund der Wahlordnung. Ich möchte das also hier auch präzisiert sehen, dann bitte.
Ja, wir hatten uns ja mehrheitlich das letzte Mal dafür entschieden, um die Urabstimmung in der Wahlordnung nicht zu gefährden, nur den ordentlichen Professoren das Recht zur Wahl eines Rektors und Prorektors zuzubilligen. Und dabei wollen wir wohl bleiben. Oder wollen wir das nun wieder in Frage stellen? Ich wäre, Verzeihung bitte.
Hoffentlich nicht.
Dreves, Mathematik. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt das bekenne. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir letztens diese Abstimmung vollzogen haben, von der Sie gerade gesprochen haben.
Ja, bei der ersten Sitzung.
Bei der ersten Sitzung. Ich bin also als Nachfolgekandidat hier aufgedrückt. Bei der ersten Sitzung war ich nicht vertreten. Also für meine Person geht das jetzt hier ein bisschen durcheinander. Erst war schon fast die Wahl des Prorektors dran. Ich wollte unbedingt vorher nochmal sprechen und ich will nicht alles jetzt sagen, ich hätte mehrere Punkte, aber wenn hier nochmal über diese außerordentlichen Professoren oder nicht gesprochen wird, möchte ich zumindest hier in dieser Öffentlichkeit nochmal eine Meinung kundtun, die auf der Linie liegt. Also man soll sich erstmal ganz genau durchlesen, was da steht und welche Interpretationen das zulässt. Ich erinnere an den Beitrag von Herrn Professor Fritsche. Ich war als Gast am Nachmittag des ersten Konzils hier, als er, bevor die Diskussion losging, schon sagte, man dürfte den Passus nicht, oder er würde meinen, es nicht so eng auszulegen mit den ordentlichen Professoren. Und ich lese jetzt den entsprechenden Abschnitt aus der Wahlordnung vor und überlasse Ihnen Ihrer Diskussion und Meinungsbildung. Das außerordentliche Konzil wählt aus dem Kreis der ordentlichen Professoren der Universität Rostock den Rektor und bis zu 3 Prorektoren.
Diese Variante einer Betonung ist auch das am 22. schon hier diskutiert worden. Und wir wollten eigentlich Sophistik zu vermeiden versuchen. Die meisten Anwesenden, so glaube ich, vermuten zu dürfen, wenn man mir eine eigene Meinung zubilligt, bedauern, dass der ursprüngliche Vorschlag, nur Professoren zu nennen, anstelle ordentliche, uns heute sehr dienlich gewesen wäre. Im Interesse aber der Tatsache, dass wir eine durch Urabstimmung bestätigte Wahlordnung nun nicht in ihrer Substanz gefährden wollten, um nicht eine endlose Kette weiterer Einwände herbeizubeschwören, haben wir damals, am 22., uns gegen eine Änderung der Wahlordnung ausgesprochen. Und wir haben darüber mindestens eine Stunde gebraucht, um uns dazu durchzuringen. Ich wäre froh gewesen, wenn man bei der Abfassung der Wahlordnung hier etwas flexibler gewesen wäre. Nur, ich stelle fest, wir haben darüber abgestimmt, dass wir die Wahlordnung nicht mehr ändern wollen Wir haben zwei Kandidaten, die zur Wahl stehen. Und wenn das hier durcheinander gehen sollte, Herr Kollege Dr. Drewst, dann nur deswegen, weil wir ja der Demokratie hier wirklich Raum geben wollen. Wir haben die Kandidaten vorgestellt und bevor sie gewählt werden, muss man natürlich wissen, welche Befugnisse sie haben. Und dies ist wohl Voraussetzung zur Urteilsfindung. Und ich hoffe, dass wir also nicht jetzt durcheinander geraten, sondern die Dinge zu einem guten Ende führen. Ich komme zurück zur Frage, gibt es noch weitere Änderungsvorschläge zu den von Dr. Schulz verlesenen Befugnissen und Aufgaben von Rektor und in Klammern Prorektor?
Vielleicht darf ich noch eine Anmerkung zu der Formulierung machen. Damit es nicht so kompliziert wird, würde ich also vorschlagen, zu formulieren auf 2 Jahre vom außerordentlichen Konzil mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt. Das entspricht der Formulierung in der Wahlordnung zu den Rektoren und Prorektoren. Ja? Nein.
Mit der Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen.
Mit der absoluten Mehrheit der gültigen Stimmen gewählt. Vom Wahlgang muss ich nur mal gucken. Gut, entsprechend der Wahlordnung.
Entsprechend der Wahlordnung ist eindeutig. Ich würde jetzt doch vorschlagen, dass wir en bloc die diskutierte Vorlage von Dr. Schulz zu den Aufgaben und Befugnissen des Rektors und des Prorektors zur Abstimmung bringen. Wer ist für die Annahme des korrigierten Vorschlages? Ich bitte um Ihr Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Ich zähle 2 Gegenstimmen. Enthaltungen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Enthaltungen. Ich zähle 10 Enthaltungen. Danke vielmals. Damit ist der korrigierte Entwurf angenommen. Herr Professor Hennighausen bittet um das Wort.
Im Ergebnis einer Diskussion im Senat möchte ich folgenden Antrag einbringen. Wegen der Dringlichkeit des Inkrafttretens einer vorläufigen Verfassung bzw. Grundordnung der Universität Rostock beauftragt das außerordentliche Konzil die Kommission zur Ausarbeitung der Universitätsverfassung, den endgültigen Entwurf bis zum 15.09.1990 dem Präsidium des Konzils vorzulegen, sodass durch Beschluss des außerordentlichen Konzils die vorläufige Verfassung bzw. Grundordnung zum 01.10.1990 in Kraft gesetzt werden kann. Gibt es, ja, ich glaube, die Begründung steckt im Antrag drin. Ich will jetzt aber Ihnen die...
Nein, bitte.
Gibt es zu diesem Antrag Anfragen oder Bemerkungen? Bitte, Herr Professor Olberts, bitte.
Ja. Ich meine, dass dieser Zeitpunkt zu spät ist. Denn ich glaube nicht, dass wir das neue Semester beginnen sollten, ohne eine gültige Verfassung zu haben. Ich würde meinen, es ist auch zu schaffen, dass wir diese Verfassung bis, sagen wir, 15. September fertig machen. Oder vielleicht noch eher, 1. September. Das wäre noch vernünftiger. Ich würde meinen, dass das zu schaffen ist, denn es ist eine vorläufige Verfassung. Es wird also nicht so sein, dass diese Verfassung in allen Punkten gänzlich auszufallen wäre.
Also ich persönlich bedanke mich für diesen Vorschlag und die Korrektur. Ich hatte in Gesprächen schon ähnliche Meinungen auch gehört. Wir könnten dann die beiden Termine jeweils um 15 Tage vorverlagern. Aber es gibt noch andere Fragen. Ja, entschuldigen Sie bitte hier die Kollegin.
Kessler vom nichtwissenschaftlichen Personal. Ich halte es für wichtig, dass gesichert wird, dass dieser Entwurf den Mitgliedern des Konzils so rechtzeitig zugeht, dass man ihn nicht erst in einer Lesepause von 10 oder 15 Minuten bewältigen muss. Es wäre wirklich besser, wenn auch Zeit wäre, dass die Gruppen sich treffen, dass man es liest, bespricht und so weiter, bevor dann das Konzil darüber beschließt.
Also das Präsidium verpflichtet sich dazu, wenigstens 10 Tage Zeit, darf ich das so sagen? Zum Lesen und Diskutieren zu sichern. Bitte?
Ja, ich möchte hier beantragen, dass die absoluten Grundsatzentscheidungen, also vielleicht ein oder zwei Paragraphen aus der vorläufigen Verfassung, die die Universitätsstruktur betreffen, also die Grundlage der Universitätsstruktur, ob es Fakultäten gibt oder Fachbereiche oder wie auch immer, dass diese noch vor dem Sommer fallen, damit auch erstens dieses endlich mal klar wird und zweitens, damit die Kommission, die Verfassungskommission auch leichter arbeiten kann, denn sonst muss sie zwei oder möglicherweise sogar drei alternative Verfassungen erarbeiten und das ist eine ungeheure Arbeit bis September.
Also ich bin nicht in dieser Kommission, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Punkte, zu denen es alternative Vorstellungen gibt, extra als alternative Vorstellung ausdruckt und sie dann in die Diskussion einbringt und zum Abschluss bringt, denn ich halte das für fast unmöglich, dass wir jetzt noch einmal zu einem Konzil zusammenkommen, um eine Zwischenabstimmung durchzuführen. Bitte sehr.
Plesch, Sektion Lateinamerika-Wissenschaften. So verlockend die Aussicht ist, die Verfassung zu einem vorgezogenen Termin durch das Konzil zu bestätigen, so bedenklich halte ich den Vorschlag auch, weil er voraussetzt, dass nur das Konzil über diese Verfassung abzustimmen hat. Wenn wir noch nicht entschieden haben, auf welche Weise diese Grundordnung der Universität durch Mitarbeiter und Studenten zu prüfen ist und dann gegebenenfalls auch in einer denkbaren Urabstimmung beschlossen werden kann, halte ich es für nicht möglich, sachlich nicht möglich, sie also zum 15. September in Kraft zu setzen. Ganz einfach, weil für die Studenten des nicht ersten Studienjahres erst am 17. September das Studienjahr beginnt. Und wenn wir also voraussetzen könnten, dass jeder Student an seinem Heimatort die Universitätszeitung mit dem Entwurf der Verfassung hätte, was sehr schwierig sein wird, wäre also frühestens am 17. September, so wir dann zu einer solchen Abstimmungsform finden sollten, eine solche auch in Gang zu setzen. Ich bitte das einfach zu bedenken.
Dankeschön. In beiden Entwürfen, die vorliegen, war vorgesehen, dass das Konzil, das außerordentliche Konzil, diese Verfassung in Kraft setzt. Davon waren wir ausgegangen und keine Urabstimmung vorgesehen ist. Aber Ihr Argument, dass die Studenten sich in den Ferien befinden, ist natürlich bedenkenswert. Und was sagen die Studenten dazu?
Auch wir sind der Meinung, dass ein Beschluss über diesen Entwurf nicht vor dem Oktober fallen kann, weil, wie gesagt, dass die Studenten eigentlich erst Mitte September wieder einfliegen.
Herr Professor Olmert.
Also vielleicht bin ich missverstanden worden. Ich habe nur erklärt, dass wir die Verfassung, den Entwurf, der hier diskutiert werden und verabschiedet werden muss, bis zum 1. September vorlegen sollten. Ja, das ist eine eindeutige Aussage, das ist möglich, dass wir das machen. Wie lange wir dann brauchen, um darüber zu diskutieren, das ist eine Sache des Konzils. Ich glaube, dass man sich fachkundig natürlich machen muss, mit Universitätsverfassungen überhaupt sich auseinanderzusetzen. Insofern glaube ich schon, dass wir ein paar Wochen brauchen, um darüber zu diskutieren.
Dankeschön. Ich möchte deshalb folgenden Vorschlag machen. Wir nehmen folgende Termine. Die Ausarbeitung ist bis zum 1.9.1990 vorzulegen an das Präsidium oder dem Präsidium des Konzils und wir sagen dann in dem Beschluss, so dass durch Beschluss des außerordentlichen Konzils die vorläufige Verfassung zum 1.10.1990 in Kraft gesetzt werden kann, dann haben wir einen Monat zum Lesen, Diskutieren und Verändern Zeit. Herr Kollege,
ich halte also diese Termine für realistisch, möchte bloß die Bedenken geben, ob es nicht möglich ist, den Entwurf auch rechtzeitig in der Universitätszeitung zu veröffentlichen, sodass auch mit den Wählern dann entsprechend dieser Entwurf diskutiert werden kann und man also hier die Meinungen auch der Wähler ins Konzil transportieren kann.
Ich glaube, dass das möglich sein wird und wir werden uns dafür einsetzen.
Bitte nur zu bedenken, dass die Universitätszeitung Sommerpause macht. Ich weiß also nicht, ob die zu dem
Zeitpunkt erscheint. Ich glaube, die Sommerpause endet Ende August, Anfang September. So, ich stelle den Antrag zur Abstimmung mit den veränderten Terminen 1.9. Vorlage, 1.10.
Inkraftsetzung. Wer ist für die Annahme dieses Antrages? Dankeschön. Die Gegenprobe bitte. Ich zähle 3 Gegenstimmen, Stimmenthaltung. 4, 5. Wer hat mitgezählt? 5, 6 Stimmenthaltung. Haben Sie aufgeschrieben, notiert, ja? Dankeschön. Ich übergebe.
Wir kommen somit zum nächsten Tagesordnungspunkt der Wahl. Ich darf zunächst zur Organisation der Wahl einige Hinweise geben. Es ist eine Wahlkommission, wird vorgeschlagen. Es wird Herr Professor Wertz freundlicherweise die Leitung übernehmen. Und da die Auszählung sicher unkomplizierter sein wird als das vergangene Mal, sind nur Frau Hartwig und Frau Josef als Wahlhelfer vorgeschlagen, die auch das letzte Mal diese Funktion innehatten. Ich darf fragen, ob Sie mit dieser Wahlkommission einverstanden sind und um Ihr Handzeichen bitten, im positiven Sinne. Ja. Gibt es Gegenstimmen? Herr Matthias Bellmer stimmt? Nein. Gibt es Enthaltungen? Danke. Zur Organisation wird Herr Hennighausen noch einige Ausführungen machen.
Also nur 2 Sätze. Beim Hinausgehen aus dem Saal erhalten Sie die Wahlzettel. Und dann können Sie an den Wahlkabinen und an den Wahlurnen vorbeigehen und wählen. Also beim Hinausgehen die Wahlzettel in Empfang nehmen. Ist was? Bitte? Antrag?
Peters, Sektion Mathematik. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf einen Widerspruch hinweisen. Am 22. Mai haben wir hier Folgendes beschlossen, dass alle nominierten Kandidaten für den Senat und für die Funktion des Rektors und Prorektors bei ihrer Vorstellung eine mündliche Erklärung abzugeben haben, dass sie weder als inoffizielle noch als offizielle Mitarbeiter bei der Staatssicherheit mitgearbeitet haben und von diesen Einrichtungen keine Zuwendung, Belohnung, Auszeichnung oder Vergünstigung irgendwelcher Art erhalten haben. Die Erklärung ist dem Präsidium zusätzlich schriftlich zu übergeben. Da Herr Professor Moll erklärt hat, dass er so eine Erklärung nicht abgeben kann, müsste er nach meiner Meinung von der Kandidatenliste gestrichen werden.
Der Einwand ist berechtigt. Wenn wir das Gesetz dem Worte nach auslegen. Ich bitte lediglich zu bedenken, wir könnten uns die Sache jetzt sehr einfach machen, wir können abstimmen, wollen wir in diesem Falle so verfahren oder wollen wir durch Abstimmung Herrn Kollegen Moll eine Kandidatur zubilligen? In Anbetracht der Tatsache, ich darf an die Worte von Magnificenz erinnern, dass wir eine Öffnung für alle Menschen, für alle fähigen Leute einer guten Meinung sind und dass Herr Kollege Moll in diesem Falle nach Aufdeckung und nach sehr fairer Art seiner Darstellung möglicherweise das Vertrauen auch heute verdient. Das Präsidium wünscht eine Abstimmung über diese Frage. Ob wir also, es ist der Antrag eingebracht, Herrn Kollegen Moll aufgrund des Beschlusses dieses Konzils vom 22. von der Liste zu streichen oder ob das Konzil Kraft seines Amtes diesen Beschluss korrigiert und Herrn Moll als Kandidaten zulässt. Ich würde also darüber zur Abstimmung schreiten und bitte Sie zunächst dem Vorschlag von Herrn Kollegen Peters. Moment, ein Antrag zur Geschäftsordnung, bitte.
Stöhr, Institut für Philosophie. Wenn wir darüber abstimmen, wäre das schon eine öffentliche Wahl. Und das könnten wir hier in diesem Sinne nicht zulassen. Die wäre dann nicht demokratisch und geheim. Das wäre schon eine Vorentscheidung, die wir hier auf diese Art und Weise treffen würden.
Ich nehme das zur Kenntnis. Es war noch eine Wortmeldung von Herrn Kollegen Kiesow.
Ich
schließe mich der Meinung, die eben geäußert wurde, an. Ich lege Wert auf geheime Wahl und denke, man sollte diesen Punkt bis nach der Wahl vertagen. Entschuldigung, ich meine, der Wähler hat die Entscheidung jetzt, nicht? Ob ihm diese mündliche Erklärung genügt hat oder... Ich meine, das
ja, wollen Sie nun jedem zutrauen. Die Kandidatur von Herrn Kollegen Moll zulassen oder nicht?
Ja, ich bin dafür, dass es so bleibt, wie es jetzt beschlossen ist und die geheime ja. Wahl, ja. Da hat jeder die Möglichkeit, sich zu entscheiden.
Einen Moment, Herr Professor Olberts. Herr Professor Moll hat ja eine Erklärung abgegeben, wie er zu diesen Dingen steht. Er steht für diese Erklärung. Herr Professor Olberts, dann Herr Thilo Wolf.
Wir befinden uns natürlich jetzt in einer rechtlich schwierigen Lage. Für meine Begriffe können wir nicht einen Antrag stellen, Herrn Moll von der Kandidatenliste zu streichen, sondern wir müssen die Frage so äußern, wollen wir diese Passage aufrechterhalten oder sollen wir sie generell streichen? Ja.
Herr Wolf. Ja, es ginge bei dieser Abstimmung jetzt, die jetzt so stark kritisiert wurde, nicht darum, eine Vorabstimmung zu machen, sondern lediglich eine Ausnahme zu der geforderten Erklärung zu beschließen.
Genau.
Es geht nur darum, für Herrn Moll zu beschließen, dass er diese Erklärung offenbar nicht vorzulegen braucht. Also diesem einen Beschluss zu fassen, der einem früheren Beschluss entgegenläuft. Das wäre der Sinn der Abstimmung.
Herr Kollege Moll.
Ich bin bekanntlich gebeten worden zu kandidieren. Ich wusste, welche Voraussetzungen dazu gegeben ist. Ich habe mich unabhängig davon lange Zeit mit mir, ich darf schon sagen, gerungen, ob ich mich der Kandidatur stelle. Ich habe mich gestellt. Ich beabsichtige auch jetzt nicht, meine Kandidatur zurückzuziehen. Ich möchte nur auf Folgendes aufmerksam machen. Als das Konzil diesen Beschluss gefasst hat, gab es nicht diesen Ministerratsbeschluss. Aus meinem Rechtsverständnis befindet es sich in einem eindeutigen Gegensatz zu dem Beschluss des Ministerrats, den jedermann gesetzt wird, nachlesen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Und zu dem anderen habe ich mich geäußert. Ich habe mich zu dem geäußert, was mich betrifft. Ich weiß nicht, ob es jeder andere getan hat.
Danke. Wir wären also jetzt juristisch genötigt, den Beschluss des Außerordentlichen Konzils vom 22. in diesen Punkten zu korrigieren, im Hinblick auf die Kandidatur, die jetzt vorliegt. Wären Sie für eine Abstimmung, für eine Korrektur dieses Beschlusses vom 22. Mai. Da gibt es Meldungen. Herr Kollege Dr. Beuchel.
Ich muss also dazu sagen, dass also in meinem Verständnis, wenn dieser Ministerratsbeschluss existiert, Reichsrecht, Landesrecht bricht und damit eigentlich dieser Beschluss des Konzils, die Offenlegung hier zu veranlassen, gegenstandslos geworden ist.
Danke. Weiter Herr Thilo Wolf und Frau Dr. Wigger, der Reihe nach. Ja, Herr Wolf war zuerst dran.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Erklärung, die dort unterschrieben wird, irgendeinen wirklich juristischen Wert hat. Es ist keine eidesstattliche Erklärung. Für die braucht man meines Wissens einen Notar. Es ist mehr oder weniger nur eine Ehrenerklärung.
Danke, Frau Dr. Wigger.
Wir hatten seinerzeit am ersten Konziltag den Antrag eingebracht, dass die sich hier Vorstellenden erklären, ob sie Mitarbeiter der Stasi waren oder nicht. Aber wir hatten davon nicht ihre Kandidatur abhängig gemacht. In meinem Demokratieverständnis muss man da unterscheiden. Herr Professor Moll hat erklärt, dass er Zuwendungen erhalten hat. Was wollen wir eigentlich noch mehr? Er kann ja diese Erklärung gar nicht unterschreiben. Und wir haben damals nicht darüber abgestimmt, dass nur Kandidaten zugelassen werden, die nicht gearbeitet haben.
Danke. Ich stelle also fest, dass A, ein Landesrecht, ein Stadtrecht oder eines anderen Gremiums bricht, B, wie Frau Dr. Wicker verlautet hat, ja kein Ausschluss für eine Kandidatur damit verbunden war. Wer diese Meinung teilt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wer ist dafür, dass ein Ausschluss von Kandidaten nach Öffentlichkeitslegung über seine Beziehungen zum ehemaligen MFS die Kandidatur nicht grundsätzlich ausschließt? Er hat ja eine Erklärung abgegeben. Bitte, es gibt wieder eine weitere Wortmeldung.
Ich bin jetzt etwas überrascht, ich hatte mir ja schon mal vorgestellt, Köppen, Sektion Melioration, Pflanzenproduktion, über die Auslegung von Frau Dr. Wicker. Sie hatte auch beantragt beim letzten Mal, dass sich die Genossen, die ehemaligen Genossen und auch die Mitglieder der PDS hier öffentlich bekennen. Das wurde gemacht und keiner wurde gewählt. Ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt auf der höheren Ebene der Staatssicherheit das so lax nehmen, dann würde unser erster Entschluss ja total in den Wind geschrieben und damit würden wir uns selbst lächerlich machen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir die Beschlüsse, die wir gefasst haben, ändern oder Wir beschließen endlich, dass wir den Kandidaten nicht mehr vorschreiben, was sie bei der Vorstellung zu sagen haben. Dafür wäre ich natürlich.
Es gab eine weitere Wortmeldung von Herrn Professor Olgerts.
Also ich bin jetzt gegen diese Abstimmung, weil ich glaube, das ist völlig klar, dass wir hier nur beschlossen haben, dass eine Versicherung abzugeben sei, nicht beschlossen haben, dass er deswegen von einer Kandidatur zurückzutreten hat.
Danke.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Wahl unsere Meinung zu sagen.
Ja. Wir werden also zwei Kandidaten zur Wahl des Prorektors vorzulassen und werden zur Wahl schreiten. Vorher muss ich noch zwei Ankündigungen machen. Es ist eine Mitteilung an die Mitglieder des Senates hier vorgelegt worden. Man bittet in der Pause, also unmittelbar nach der jetzt zu vollziehenden Wahl, bei Frau Oppermann die Senatsvorlage zum Studium Generale abzuholen. Die zweite Ankündigung betrifft einen Wunsch unserer Studenten. Der Verein ehemaliger Rostocker Studenten, der mit beteiligt war bei der Theateraufführung, das konnte nicht wahr sein, der zugegen war, als wir die Tafel zu Ehren der Opfer des Stalinismus enthüllten, im Februar diesen Jahres, hat einen Nachdruck vollzogen von Thomas Ammers Buch, 1969 geschrieben, Universität zwischen Demokratie und Diktatur, ein Beitrag zur Nachkriegsgeschichte der Universität Rostock. Das ist die Grundlage der Theateraufführung und enthält chronologisch die ganzen Geschehnisse seit der Wiedereröffnung der Universität. Diese Vereinigung ehemaliger Rostocker Studenten hat unserem Studentenrat 1400 Exemplare übergeben, umsonst, und hat festgelegt, der Verkauf dieser Exemplare soll in die Kasse des Studentenrates zu Nutzen der sozialen und sonstigen Belange der Studenten fließen. Exemplar kostet 7 Mark. Wer immer Angehöriger dieser Universität ist und bleiben möchte, sollte nicht vermeiden, hier dieses Buch für 7 Mark zu kaufen. Es ist sehr aufschlussreich und die Studenten sind jetzt draußen und verkaufen dieses Buch. Ich darf also jetzt die Heiterkeit mal etwas dämpfen. Wir treten jetzt ein in den Wahlgang. Wir wählen. Anschließend ist 20 Minuten Kaffeepause und vergessen Sie nicht, das Buch zu kaufen.